Ja, ich möchte Sie alle herzlich begrüßen. Ich meine, Hans sagt ja vorher, dass es hier ein bisschen warm ist, ja? Und da musste ich innerlich ein bisschen schmunzeln, weil wenn wir in Brasilien unterwegs waren, im Norden, also das heißt nahe am Äquator, und ich praktisch eingeladen war, dann konnte ich nicht so hier stehen wie jetzt da mit einem offenen Hemd, sondern ich musste mich korrekt anziehen, Sonntagskleider und die Krawatte, ja. Und bei einer Riesenhitze, wo mir der Schweiß schon runtergelaufen ist, bevor dass ich überhaupt die Krawatte angezogen habe, ja. Also, dann empfinde ich das hier gnädig, ja. Auch wenn es vielleicht ein bisschen warm ist. Aber ihr seht, das ist alles relativ. Ja, gut. Jetzt noch eine Frage. Vielleicht ist jemand unter euch, der sich ein wenig erinnert an das letzte Thema, das wir hatten. Ist schwierig, ja, sind schon einige Wochen zurück. Und das ging ja, das Thema war ja, sollte für Gott etwas unmöglich sein. Das, ja, und es ging da um die Allmacht Gottes. Und diese Wahrheit haben wir ja anhand von verschiedenen biblischen Beispielen angeschaut, wie zum Beispiel Abraham, Sarah, Hiob, die Propheten, Jeremia, Jesaja und Maria. Ja? Gut, und zum Schluss sprachen wir auch davon, dass sich aus dieser Eigenschaft Gottes seine Allmacht praktische Lehren ziehen lassen. Ja? Zum Beispiel keine Macht der Welt kann Gott widerstehen. Ja? Er setzt Könige ab und Könige ein. Das erleben wir ja auch heute in unserer Zeit. Dann zweitens, diejenigen, die Gottes Freunde sind, stehen auf der Seite der göttlichen Allmacht und damit auf der Gewinnerseite. Das heißt, niemand kann uns aus seiner Hand reißen. Und wir brauchen auch keine Angst zu haben, dass andere uns etwas antun können. Es kann uns nichts geschehen, was Gott nicht zulässt. Ja, er sagt sogar, dass alle unsere Haare gezählt sind. Ist wunderbar. Und wir werden also niemals allmächtig sein, es ist klar, weil Gott diese Eigenschaft nicht mit uns teilt. Aber deshalb sollten wir uns vertrauensvoll auf die Gnade Gottes stellen. Ja? Und die Allmacht Gottes ist ein Trost und eine Ermutigung, ja, ein Trost zu wissen, dass unser Gott alles tun kann und ihm nichts unmöglich ist in unserem Leben. Ja, das war das Thema, weil wir machen auf dieser Linie weiter heute. Und zwar heute befassen wir uns mit etwas Wunderbarem. Gott ist gegenwärtig, ja. Gott ist gegenwärtig, das haben wir auch das Schlusslied darüber. Oder anders ausgedrückt, wir sprechen über die Allgegenwart Gottes. Die Allgegenwart Gottes, ja. Also auch eine Eigenschaft, die nicht übertragbar ist, die nur Gott hat, ja. Und das heißt, Gott ist überall und zu jeder Zeit. Und er ist überall gleichzeitig, erfüllt Himmel und Erde. Und David hat das sehr klar erfasst, ja. Und zwar, wir werden noch einige Male zu Psalm 139 zurückkommen heute Morgen. Und Vers 7 und 8, Psalm 139, da heißt es: Wie könnte ich mich dir entziehen? Ja. Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel hinauf, da bist du da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen, auch dort bist du da. Wunderbar, ja? Dann die Vers 9 und Vers 10. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht, oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht, dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen. Also, Gott ist nicht nur allmächtig, er ist auch allgegenwärtig. Er ist zur selben Zeit und an jedem Ort. Meine, stellen wir uns folgende Frage: Gibt es einen Ort, an dem man sich vor der Gegenwart des Herrn verstecken kann? Nehmen wir an, ein Mensch würde in den Himmel aufsteigen, würde er dort Gott entkommen? Unmöglich, ja. Natürlich nicht, der Himmel ist ja der Thron Gottes. Und selbst wenn man sein Bett im Totenreich bereiten würde, im körperlosen Zustand des Totenreiches, auch dort würde man dem Herrn begegnen. Ja. Und die Schlachterübersetzung spricht noch davon, ja, vom Psalm 139, 9 und 10, erhöbe ich die Flügel der Morgenröte und ließ mich nieder am äußersten Ende des Meeres, auch dort würde deine Hand mich leiten und deine Rechte mich fassen. Also, die Flügel der Morgenröte ist übrigens eine Anspielung auf die strahlende Morgensonne, die mit der Geschwindigkeit von 300.000 Kilometer pro Sekunde von Osten nach Westen über den Himmel streicht. Ein wunderbares Bild, ja? Und selbst wenn man mit Lichtgeschwindigkeit in eine entfernte Ecke des Weltalls reiste, ja, würden wir zum Beispiel Richtung Große Mauer reisen, da würden wir nach unseren Zeitbegriffen ewig unterwegs sein. Nach unseren Zeitbegriffen, ja. Wie wir das empfinden würden. Ja, das sieht man, die Größe Gottes, ja. Und er wäre auch dort, ja. Und würde uns bei der Hand nehmen. Und auch der Prophet Jeremia schreibt darüber. Und er sagt in Jeremia 23, 23 und 24, ich, der Herr, sage, ich bin nicht nur der Gott in eurer Nähe, also unter uns, ja, sondern auch der ferne Gott, über den ihr nicht verfügt. Meint ihr, jemand könnte sich so vor mir verstecken, dass ich ihn nicht mehr sehe? Ich bin es doch, der den Himmel und die Erde erfüllt, ich, der Herr. Wunderbare Verse, ja. Zwei Verse, die uns deutlich lehren, dass Gott überall gleichzeitig ist. Gott ist allgegenwärtig und man kann ihm nicht entfliehen. Und ich meine, diese Realität wird auch in der Offenbarung beschrieben, wo Gott die Menschheit richten wird. Die Reaktion der Menschen wird sein, dass sie die Berge und die Felsen anflehen, dass sie über sie fallen würde, um sie vor Gott zu verbergen. Aber niemand kann sich vor Gott verbergen. Aber das Wunderbare ist zu wissen, dass eben Gott in seiner Gnade auch jeden Menschen sieht. Versteht ihr? Dass ihm kein Leiden geht, auch das. Weil er der gute Hirte seiner Kinder ist, weidet er sie und führt sie zu den lebendigen Quellen. Und es kommt der Tag, wo er alle ihre Tränen abwischen wird. Das ist die andere Seite. Auch eine, für uns eine wunderbare Seite. Ja. Also, natürlich, wir sagen, und das stimmt eben, Gott ist gegenwärtig. Er ist hier, ja, unter uns. Er ist auch in einer anderen Versammlung, in einer anderen Gemeinde bei den Geschwistern, ja. Er ist dort, wo sich, wo Geschwister unterwegs sind, ja. Er ist allgegenwärtig. Nun, aber viele Menschen haben natürlich diese großartige Wahrheit verdreht, das wisst ihr ja, ja. Und sagen, dass Gott eben in jeder Pflanze und in jedem Baum ist. Ja, und diese Religion, das wisst ihr, heißt Pantheismus, setzt Gott mit allen Dingen und Kräften und Gesetzen der Natur gleich. Und es ist gut, dass man das weiß, ja. Es ist eine religionsphilosophische Lehre, in der die Allheit des Seins anstelle des Gottesbegriffes gestellt wird. Also je nach Wortwahl wird die Natur, der Kosmos, die Welt mit dem Begriff Gott gleichgesetzt. Ja. Was heißt es dann in der Wirklichkeit? Vielleicht habt ihr das schon mal gesehen bei Fotos, ja. Viele Menschen ziehen dann die Schlussfolgerung, dass Gott in dem Baum vor ihrem Haus sei. Also beten sie diesen Baum an. Oder sie umarmen den Baum, ja? Habt ihr bestimmt schon gesehen. Oder sie sagen, ja, wenn man im Wald spazieren geht, dann bekommt man positive Energien. Weil ja praktisch Gott in jeder Pflanze, jedem Baum ist, ja? Und das nennt man natürlich auch Esoterik, ja? Und das geht dann bis dahin, wo Leute dann denken, ja, um ewig irgendwie weiter zu leben oder unbewusst in der Natur aufzugehen, werden dann die Asche bei Bäumen vergraben. Ja, es gibt ja praktisch ganze Plätze, ja, Plätze, wo abgeschirmt sind und da kann man, wie ein Friedhof, ja, da kann man praktisch die Asche in eine Wurzel, bei einer Wurzel vergraben, ja. Aber es kommt alles aus dieser Richtung. Aber das ist eben nicht so, ja. Von dem Wort Gottes her sehen wir ganz klar, dass Gott in seiner Allgegenwart nicht auf einen Gegenstand oder einen Ort beschränkt werden kann. Und es hat nichts mit Pantheismus zu tun. Oder? Obwohl Gott überall gegenwärtig ist, ja, natürlich erleben wir Menschen das nicht immer im gleichen Maße. Das wissen wir auch, ja. Also nehmen wir das Beispiel Pfingsten, ja, wo die Gegenwart Gottes regulär sichtbar war. Man hat sie gesehen, ja, anhand vom Feuer, das über den einzelnen Köpfen sichtbar wurde. Das war Gottes Gegenwart. Oder denken wir an Mose, auch an anderen, die hatten eine Begegnung mit Gott. Zum Beispiel der Dornbusch, der gebrannt hatte und dennoch nicht gebrannt hatte. Wo Mose seine Schuhe ausziehen musste, weil Gott ihm gesagt hat, dieser Platz ist heilig. Oder denken wir auch an die besonderen Zeiten der Erweckung. Versteht ihr? Also so ist Gott gegenwärtig, aber an manchen Stellen dann stärker, ja, bei solchen heilsgeschichtlichen Ereignissen, ja, oder bei Erweckung. Wenn Menschen Buße tun, ja. Ja, aber ob wir das jetzt bemerken oder nicht, ja, das ist auch nicht unbedingt eine Gefühlssache. Er ist da. Er ist unter uns. Ein Beispiel, die Sonne, ja. Die Sonne scheint ja immer, obwohl wir ihre Strahlen nicht immer sehen, ja. Wenn es Nacht ist, sehen wir die Sonne nicht, aber sie scheint, versteht ihr? So ist es. Und darum auch in Momenten, wo es uns nicht gut geht und wir in Dunkelheit sehen, Gott ist dennoch gegenwärtig, auch wenn wir nichts fühlen, versteht ihr? Wenn wir an den Herrn Jesus denken, der Gott ist und die Erde, auf die Erde kam, und da ist doch die Frage, waren dann während seines Wirkens auf der Erde allgegenwärtig? War er allgegenwärtig? Das ist eine wichtige Frage. Und wir lesen in den Evangelium, in den verschiedenen Evangelien, dass Jesus an verschiedenen Orten war. Zum Beispiel Bethlehem, Nazareth und Kapernaum. Oder Jerusalem, ja, er war da, er war dort, ja. Aber konnte Jesus zur gleichen Zeit an den verschiedenen Orten sein? Ja, die Antwort lautet, er war zur gleichen Zeit an jedem dieser Orte. Er ist allgegenwärtig. Er legte seine Allgegenwart nicht ab, als er auf die Erde kam. Vielmehr, und das ist jetzt wichtig, ja, vielmehr unterstellt er diese Eigenschaft seine Menschwerdung und war körperlich nur an einem Ort anwesend. Obwohl er ja in Matthäus 8, 13, einen Menschen heilte, der an einem anderen Ort war. Versteht ihr das? Das sind gewisse Punkte, die sind wichtig, ja? Er hätte zwar überall sein können, körperlich, aber er hat sich seine Menschwerdung unterstellt. Aber dennoch, als Gottes Sohn, war er an einem Ort und konnte am anderen einen anderen Menschen heilen. Ja. Zum Beispiel eben Matthäus 8,13. Dann sagte Jesus zu dem Hauptmann, geh wieder nach Hause. Was du geglaubt hast, soll nun geschehen. Zur selben Zeit wurde der Diener gesund. Versteht ihr? Oder er konnte auf der Erde sein und dennoch im Schoß seines Vaters. Und er konnte seinen Jüngern versichern, dass er immer bei ihnen sein würde. Auch wenn er wusste, dass sie an verschiedenen Orten verstreut sein würden. Oder? Aber er sagte, ich bin immer bei euch, bis das Ende dieser Welt gekommen ist. Und das gilt natürlich auch heute Morgen, auch uns, ja. Da sind wir ja eingeschlossen. Und natürlich, diese Wahrheit steht für unseren Verstand, meine, schwer zu verarbeiten, ja. Aber das Herz kann es verstehen, was Verstand nicht kann. Und das ist der Glaube, ja. Und was bedeutet das für uns? Was hat das für eine Bedeutung, ja? Nun, dass Gott gegenwärtig ist, das muss ja unser Leben beeinflussen. Denn egal, in welcher Situation wir uns auch befinden mögen, ja, wir können immer mit dem Herrn rechnen. Und wir können immer mit dem Herrn reden, ihm alles sagen, in jeder Lebenslage uns vertrauensvoll an ihn wenden. Welch eine Ermutigung für unser persönliches Leben, ja? Etwas Wunderbares. Nun, jetzt kommen wir zu etwas Interessantem. Diese Wahrheit, ja, bringt uns zu dem französischen Philosophen Jean-Paul Sartre. Aber im negativen Sinn. Versteht ihr? Und ich möchte da Folgendes zitieren, ja. Jean-Paul Sartre hat ein bemerkenswertes Zeugnis hinterlassen, ja. In seinen Büchern und Dramen lässt er keinen Zweifel darüber aufkommen, dass für ihn selbst der göttliche Horizont ausgelöscht ist. Gleichwohl schreibt er in seinen Wörtern, also das ist ein Buch, wo er geschrieben hat, wie er sich der Gegenwart Gottes einmal hautnah bewusst wurde. Und er schreibt, und das müssen wir uns einmal vorstellen, dass er den Mut hatte, das überhaupt niederzuschreiben. Er schreibt, eben wie er sich der Gegenwart Gottes hautnah bewusst wurde. Ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, es gebe ihn. Ich hatte mit Streichhölzern gespielt und einen kleinen Teppich versenkt. Ich war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich fühlte seinen Blick im Innern meines Kopfes und auf meinen Händen. Ich drehte mich im Badezimmer bald hierhin, bald dorthin. Grauenhaft sichtbar, eine lebende Zielscheibe. Dann schreibt er, und das ist das Traurige, mich rettete meine Wut. Ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit. Ich fluchte, ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an. Versteht ihr? Das ist die negative Seite. Und dieses schonungslose Bekenntnis stellt uns vor eine wichtige Frage. Werden wir als bekennende Christen so bewegt in unserer Hoffnung auf Gott, wie dieser Philosoph durch seine Hoffnungslosigkeit erschüttert wurde? Das ist eine Frage, die wir wirklich stellen können uns, ja. Bis soweit das Zitat, ja. Nun, aber eben, wir als Kinder Gottes wissen ja, Gott sieht uns, egal wo wir uns befinden, egal wie es uns geht. Und diese Tatsache ist natürlich sehr tröstlich. Denn wir haben durch das Blut Christi ja jederzeit Freimütigkeit zum Eingang in sein Heiligtum. Und das bringt uns natürlich zum Staunen und zur Anbetung. Noch ein weiterer Punkt, ja. Diese Wahrheit der Allgegenwart Gottes bringt uns zu einem Namen Gottes und der heißt El-Roi. El-Roi bedeutet der Gott, der mich sieht. Das ist genau das, was wir eben gesprochen haben. Wir haben gesagt, dass wir nie allein sind, denn Gott ist gegenwärtig. Und der Name Gottes El-Roi drückt diese Wahrheit auf wunderbare Weise aus. Und wir haben Zeugnisse von verschiedenen Personen des Alten Testaments und Neuen Testaments, dass es so ist, ja. Und wisst ihr, die Person, bei der dieser Name zum ersten Mal offenbar wird, ja, oder wurde, ist eine Frau. Es ist Hagar. Und wir wollen nur kurz einige Punkte betrachten, ja, wie das ausgesehen hat. Es ist ermutigend, ja, wie Gott die Hagar gesehen hat. Es ist ermutigend auch für unser Leben. Und ich möchte diese Verse lesen, ja, aus diesem Konflikt heraus zwischen Sarah und Isaac, ja. Also Sarah und Abraham, ja. Da heißt es in 1. Mose 16, 6, sie ist dein Eigentum, erwiderte Abraham. Ich lasse dir freie Hand, mach mit dir, was du willst. In der folgenden Zeit behandelte Sarah Hagar so schlicht, dass sie davonlief. Das war praktisch die Konsequenz dieses Konfliktes zwischen beiden, zwischen Sarah und Abraham. Der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserstelle in der Wüste auf dem Weg nach Schur. Und fragte sie, Hagar, du Sklavin von Sarah, woher kommst du und wohin gehst du? Sie sagte, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarah, antwortete sie. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, geh zu ihr zurück, bleib ihre Sklavin und ordne dich ihr unter. Ich werde dir so viele Nachkommen schenken, dass man sie nicht mehr zählen kann. Und dann 1. Mose 16, 11, du bist schwanger und wirst bald einen Sohn bekommen. Nenne ihn Ismael. Gott hört, denn der Herr hat gehört, wie du gelitten hast. Also nicht nur gesehen, er hat gehört ihre Worte. Ja. Nun, wir wissen ja eben, anstatt auf Gott zu warten, überredete Sarai Abraham, ihnen durch ihre Magd Hagar ein Kind zu verschaffen, die wahrscheinlich während des unglückseligen Aufenthalts in Ägypten gekauft wurde. Nun, es ist ganz klar, Gott zeichnet die ehelichen Irrwege seiner Leute genau auf, ja, auch wenn er sie nicht gutheißen kann, ja, uns zur Warnung, ja, und auch zur Korrektur. Nun, als Hagar schwanger wurde, blickte sie voll Verachtung auf ihre Herrin. Sarai aber antwortete darauf, indem sie Abraham die Schuld gab und anschließend Hagar aus dem Haus trieb. Und während Hagar sich auf dem Weg nach Ägypten in der Wüste bei Schur befand, kam der Engel des Herrn zu ihr. Und er sagt ihr, er riet ihr zurückzukehren und sich vor Sarai zu demütigen. Er verhieß ihr außerdem, dass aus ihrem Sohn ein großes Volk hervorgehen würde. Und diese Verheißung erfüllte sich dann in den arabischen Völkern. Und wisst ihr, die Worte, kehre zurück und demütige dich, die waren auch bedeutsame Wendepunkte im Leben vieler anderer Menschen, ja, die Umgang mit Gott hatten. Aber um darauf näher einzugehen, das würde heute zu weit führen, ja. Ich wiederhole nochmals, Hagar war von Sarai weggelaufen, was verständlich war. Sie wurde von Abraham schwanger, ergriff zur Selbsthilfe, um den verheißenen Sohn zu bekommen. Aber wir wissen, dass dies Gott eben nicht so gesehen hat. Ja. Es war vor Gottes Augen nicht richtig. Ja. Es war auch falsch, wie Sarah ihre Magd behandelte. Aber der Engel des Herrn befahl Hagar zurückzugehen, um sich zu unterwerfen. Es war schwer, aber Hagar gehorchte. Wie konnte sie gehorchen? Gott selbst hatte ihr die Kraft gegeben, das zu tun. Und dadurch, und das müssen wir nie vergessen bei solchen Dingen, hatte sie eine ermutigende Erfahrung gemacht mit Gott. Ja. Und das ist wichtig. Versteht ihr? In 1. Mose 16, 13 heißt es dann, da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Und dann nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist Gott, der mich sieht, ja. Und in solchen Situationen lernen wir Gott kennen, ja. Versteht ihr? Denn wir haben ja auch manchmal eine Möglichkeit, aus der Schule zu rennen, ja. Ein Weg, der uns nicht gefällt. Aber wir sehen, dadurch, dass Hagar gehorsam war, hat sie eine wunderbare Erfahrung gemacht mit Gott. Ja. Mit Gott. Nun, eben Gott, der Allgegenwärtige, hatte sie gesehen in ihrer Not, in ihren Problemen, ja. Und er hatte sie nicht allein gelassen. Denn warum? Er hatte ja einen Plan mit ihr. Und so ist es auch mit unserem Leben. Ja, manchmal müssen wir Lektionen lernen, die Gott möchte, dass wir sie lernen. Ja. Und darum ist es wichtig, dass wir eben nicht aus der Schule laufen, sondern lieber manchmal die zweite Meile gehen, auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Nun, dann gingen Jahre hinweg, ja. Und ungefähr 15 Jahre danach kam es wieder zu einem Konflikt, ja, der dazu führte, dass Abraham auf Bitten von Sarah ihre Magd mit ihrem Sohn wegschickte. Am nächsten Morgen stand dann in 1. Mose 21, 14, ja, also da ging viele Jahre hinweg. Beide sind herangewachsen, beide Söhne, ja. Aber der Ismael war schon 15 Jahre älter als Isaac, ja. Und da heißt es, am nächsten Morgen stand Abraham auf, früh erholte etwas Essen, um einen Ledersack voll Wasser hängte Hagar alles über die Schulter und schickte sie mit ihrem Sohn weg. Hagar irrte ziellos in der Wüste von Beersheba umher. Vielleicht müssen wir da auch wissen, dass normalerweise auch ein Sohn mit 17 Jahren ungefähr das Elternhaus zu jener Zeit verlassen hatte. Ja? Ob das jetzt damit zusammenhängt, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat das vielleicht zusammengewirkt, ja. Und dann heißt es weiter, bald ging ihnen das Wasser aus. Da ließen sie den Jungen unter einem Strauch zurück und setzten sich etwa 100 Meter davon entfernt auf die Erde. Ich kann nicht mit ansehen, wie mein Kind stirbt, weinte sie. Und es ist ja ganz klar, sie war ja die Mutter ihres Sohnes, ja. Aber auch da, Gott hörte den Jungen schreien. Der Engel Gottes rief Hagar vom Himmel herab zu, warum weinst du, Hagar? Hab keine Angst. Gott hat das Schreien des Jungen dort unter dem Strauch gehört. Geh zu ihm und hilf ihm auf, denn aus seinen Nachkommen will ich ein großes Volk machen. Dann ließ Gott sie einen Brunnen sehen. Sie füllte ihren Ledersack mit Wasser und gab ihrem Sohn zu trinken. Also wir sehen, durch die ganzen Jahre. Wir könnten sagen, ja gut, für uns wäre vielleicht Abraham wichtig gewesen und Sarah und Isaac und Hagar hätten wir vielleicht auf der Seite gelassen. Aber nein, für Gott war das nicht so. Er sah Hagar, er hörte ihr Schreien und sah sie ja. Nun, Gott in seiner großen Barmherzigkeit vergaß nicht, dass Hagar ein Opfer der Umstände war. In diesem Fall ja. Er sah sie. Elroi, der Gott, der sieht. Gott öffnete Hagars Augen. Er benutzte erneut einen Wasserbrunnen zur Rettung, ja, weil es kommt ja auf, das Wasser ist ja, Jesus vergleicht sich ja als Wasser des Lebens, ja, die Quelle des Lebens. Und Gott erfüllte sein Versprechen aus Abrahams Nachkommen, ein großes Volk zu machen. Und Gott schuf durch Ismael ein großes Volk, die Araber. Nun, ich will noch kurz daran erinnern, ja, dass der Konflikt, der damals zwischen Sarah und Hagar war, Isaac und Ismael, entstand, ja, dieser Konflikt. Und der besteht ja bis heute. Aber es ist ein anderes Thema. Aber nur so viel sei gesagt. Und da möchte ich euch auch mit ganz kurz hineinnehmen. Wir haben ja das mit Hagar und mit Ismael. Und Gott sah sie, ja, und hat sie praktisch errettet. Die Ismaeliten gehören der schiitischen Glaubensgemeinschaft an. Ja. Weltweit gibt es etwa 18 Millionen Ismaeliten, die größtenteils in Indien, Pakistan, Afghanistan, Tadschikistan und Syrien, im Jemen und im Iran leben. Ja. Also der große Teil der sunnitischen Mehrheit und islamistischen Kräfte gelten sie als abtrünnig, ja. Also die Ismaeliten für die islamische Welt gelten als abtrünnig vom Islam, ja. Seit Ende des 11. Jahrhunderts sind die Ismaeliten selbst in verschiedenen Glaubensgemeinden gespalten, von denen jede die Fortführung des wahren Ismaelitentums für sich beanspruchen. Also bis heute. Obwohl sie nahezu identische Glaubenslehre aufweisen. Der entscheidende Unterschied zwischen diesen Gruppierungen liegt in der Frage der rechtmäßigen Führerschaft über die Gemeinde, so dass jedes ismaelitische, jede Strömung praktisch eine eigene Linie von Vorstehern hat. Imam nennt man die, ja. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes, was uns vielleicht noch interessiert, ja. Eine weitere religiöse Gruppierung, die ihre Genese, ja, ihr Ursprung aus dem Ismaelitentum heraus erfuhr, sind die Drusen, deren Glaubenslehre sich allerdings von jener der Ismaeliten entfernt hat. Die Drusen sind eine Religionsgemeinschaft im Nahen Osten. Weltweit gibt es 1 Million, von denen die Mehrheit in Syrien, Israel, Jordanien und im Libanon lebt. Sie selbst bezeichnen sich als Monotheisten, ja, die an die Einzigartigkeit von Gott glauben. Und interessant ist, dass die Drusen, also ein äußerster Ableger von den Ismaeliten, bis heute an der Seite Israel stehen. Seit 1956 sind russische Männer verpflichtet, in der israelischen Armee zu dienen. Und dies tun 90%. In keiner anderen Minderheitengruppe ist der Anteil der Wehrdienstleistenden größer als bei den Drusen. Und russische Generäle betonen, dass Drusen schon lange vor der Zeit der Staatsgründung an der Seite der Juden gekämpft haben, ja. Es ist interessant, wenn man so diese Linien sieht, ja. Wir waren jetzt vorher im Alten Testament, heute, einige tausend Jahre später, haben wir noch solche Verbindungen, ja. Ismaeliten, Drusen, die an der Seite von Israel kämpfen. Gut, also jetzt kommen wir aber wieder zu unserem Thema. Gott in seiner großen Barmherzigkeit vergaß Hagar nicht, die ein Opfer der Umstände war. Gott öffnete Hagars Augen, er benutzte erneut einen Wasserbrunnen zur Rettung und Gott erfüllte sein Versprechen, aus Abrahams Nachkommen ein großes Volk zu machen. Und Gott schuf durch Ismael dieses große Volk der Araber. Also Gott, der Allgegenwärtige oder der Gegenwärtige, nichts entzieht sich seiner Kontrolle. Er sieht, er ist Gott, Elroi. Und seine Allgegenwart bezieht sich nicht nur auf das Leben des einzelnen Menschen, er kennt die Weltgeschichte und er sieht die Sünde und auch das Leid auf dieser Erde. Auch wenn wir vieles nicht einordnen können, zum Beispiel auch dieser 12-Tage-Krieg, wo Israel hatte mit dem Iran, ja, dennoch behält der Herr die Kontrolle über alles und auch über sein Volk. Denn er sieht, ja. Und er gab ja auch in unserer Zeit wieder, was den Iran anbetrifft, doch Israel den Sieg, ja, das kann man schon sagen. Er stand an ihrer Seite. Und das erinnert uns an einige Aussagen von David, und da kommen wir wieder auf unseren Psalm 139, 13 zurück. Du hast mich mit meinem Innersten geschaffen. Am Leibe meiner Mutter hast du mich gebildet. Das ist 139, Vers 13. Und Vers 14 heißt: Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast. Das erkenne ich. Und dann, Vers 15 sagt noch, schon als ich im Verborgenen Gestalt annahm, unsichtbar, noch kunstvoll gebildet am Leib meiner Mutter, da war ich dir dennoch nicht verborgen. Also wunderbar. Wunderbare Verse der Fürsorge Gottes. Denn so waren wir schon in den Gedanken Gottes, bevor wir überhaupt existierten. Jeder von uns hier. Ja? Und dann haben wir noch die Brücke zum Neuen Testament. Und das ist ganz interessant. Und da heißt es ja, in Römer 8, 28, das eine aber wissen wir, wer Gott liebt, dem dient alles, was geschieht, zum Guten. Dies gilt für alle, die Gott nach seinem Plan und Willen zum neuen Leben erwählt hat. Also, und wisst ihr, William MacDonald kommentiert zu diesem Vers folgendes, ja, und das möchte ich euch auch mal zitieren noch, ja, weil das hängt ja damit zusammen, dass Gott uns sieht, ja, und weil er uns sieht, ja, weil er gesagt hat, dass er das Werk angefangen hat, wird es auch zu Ende führen, wird er auch dafür sorgen, dass nichts uns schaden kann, was in unserem Leben uns begegnet. Ja. Das mag uns nicht immer so erscheinen. Wenn uns manchmal großen Kummer befällt oder etwas Tragisches, Enttäuschungen, Frustration oder den Tod lieber Angehörigen verkraften müssen, dann fragen wir uns, was daraus Gutes entstehen kann. Ja, und das haben wir ja noch nicht lange her, wo die Susanne gestorben ist. Ja, das war ja sehr schwer und auch für den Freddy, ja. Das war etwas sehr, sehr Bitteres, ja. Aber doch, der folgende Vers gibt uns die Antwort. Alle Dinge, die unter Gottes Zulassung in unser Leben kommen, sind dazu da, uns in das Bild seines Sohnes zu verwandeln. Wenn wir das erkennen, dann verschwindet das Fragezeichen aus unserem Leben. Unser Leben wird nicht durch unpersönliche Mächte wie Zufall oder Glück oder Schicksal, sondern durch unseren wunderbaren persönlichen Heiland bestimmt, der zu sehr liebt, um unfreundlich zu sein und zu weise ist, um sich irren zu können, bis so weit. Also vieles im Blick auf die Zukunft ist zwar ganz klar im Wort Gottes geschrieben, und dennoch fragen wir eben manchmal, warum greift Gott nicht ein, gerade wenn wir eben, sagen wir, Menschen sehen, die Unrecht tun, Ungerechtigkeit, ja, warum greift Gott nicht ein? Ja. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen, dass Gott auch Geduld hat und vor allem auch mit dem Sünder. Und dann wartet er eben auch manchmal, bis das Maß der Sünde voll ist. Wie bei den Edomitern und wie bei Ninive. Ja. Nun möchte ich noch mit einem persönlichen Aspekt für unser geistliches Leben schließen, ja. Und zwar 2. Chroniker 16, 9a heißt es, die Augen des Herrn gehen auf der ganzen Erde hin und her, um die zu stärken, deren Herz ihm ganz zugetan ist. Oder eine andere Übersetzung heißt, unermüdlich behält der Herr die ganze Welt im Blick, um die Menschen zu stärken, die sich von ganzem Herzen auf ihn verlassen. Eine wunderbare Verheißung, die auch für uns gilt, ja. Und dieses Wort Gottes ist doch sehr ermutigend. Und ganz bestimmt spricht dieser Vers auch von einer universellen Wahrheit, weil Gott eben gegenwärtig ist. Allgegenwärtig sieht er jeden Menschen. Im Guten wie im Schlechten. Nehmen wir übrigens noch ein Beispiel, ja. König Ahab, ja, er regierte 22 Jahre über Israel und tat, was in den Augen des Herrn böse war. Mehr als alle anderen vor ihm, ja. Gut, und er hatte sein Vertrauen nicht in Gott gesetzt, sondern eben in die Politik, ja, wie es ja heute normal ist in den Ländern, ja, bei den Regierungsleuten, ja. Und sein Leben hat dann schlussendlich in einer Niederlage geendet, ja. Gott sah Ahab, aber in seinem Fall bedeutet das für ihn Gericht, hat das bedeutet, ja. In der Situation von Hagar, im Falle von Hagar, hat sich Gott über sie erbarmt, weil sie geschrien hat. Sie hat ihr Schreien gehört. Ja. Gott sieht uns. Wenn wir von ganzem Herzen in seinem Wort suchen, dann werden wir durch Gott gestärkt und ermutigt. Wenn wir Gottes Wort in unser Leben hineinnehmen, dann werden wir gesegnet. Ja. Übrigens auch Sprüche 5,21 reden davon. Denn der Herr sieht deutlich, was ein Mensch tut. Er prüft jeden Weg, den er geht. Und eine andere Übersetzung sagt, denk daran. Der Herr sieht genau, was jeder Einzelne von uns tut. Nichts bleibt ihm verborgen. Ja, also auch in den Sprüchen lesen wir von Gottes Gegenwart, Allgegenwart. Ja. Gott weiß um den moralischen Zustand eines jeden Menschen. Es bleibt ihm nichts verborgen. Er kennt unser Leben. Ja. In diesem Bewusstsein sollten wir auch leben. Es ist eine gesunde Gottesfurcht, die uns vom Sündigen abhält. Es ist eine Ermahnung für uns und zugleich eine Ermutigung. Die Tatsache, dass Gott gegenwärtig ist, sollte mich zu einem Leben der Heiligung motivieren. Und noch eine Sache. Ist es uns bewusst, dass er in der Dunkelheit der Nacht bei mir ist, bei dir ist? Er ist da, wo kein menschliches Auge sehen kann. Er ist da, wo ich weit weg vielleicht von zu Hause bin, von denen, die ich liebe. Ja. Er ist da, wenn ich Zweifel habe. Er ist da, wenn ich Freude habe. Ja. Er kennt mich. Er kennt meine Wünsche, meine Ängste. Ja. Er kennt das alles. Darum dürfen wir eben ihm wirklich von ganzem Herzen vertrauen. Lasst uns nochmals zum Schluss zu diesem Psalm 139 zurückkehren. Und zwar Verse 2 bis 5. Denn David hat das ganz klar erkannt, ja. Wenn ich mich setze oder aufstehe, das ist das, was ich gerade gesprochen habe, du weißt es, meine Absichten erkennst du schon im Voraus. So weit geht das, ja. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr. Das ist doch etwas Wunderbares, ja. Und von allen Seiten umschließt du mich und legst auf mich deine Hand. Wisst ihr, und das ist doch etwas Wunderbares, ja. Und mit dem dürfen wir wirklich in diesen Alltag hinausgehen, diese Woche. Dass der Herr mit mir ist, in allem, was ich tue. In meinen Fragen, in meinen Nöten, in meinen Anfechtungen, ja. Er ist mit mir. Und wisst ihr, und das Wissen, dass der Herr in unserem Alltag gegenwärtig ist und dass er in unserem Leben keine Fehler macht, gibt uns doch einen tiefen Frieden, eben diesen Frieden, der höher ist als alles, was uns bedrängen will. Dieser Friede Gottes, der unsere Herzen und unsere Gedanken in Jesus Christus bewahrt, ja. Und mit diesem inneren Frieden dürfen wir ja auch heute nachher zum Tisch des Herrn treten. Amen. Wir wollen noch beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du wirklich ein Herr bist. Mehr als das, du bist unser Hohepriester. Du hast auf der Erde alles erlebt, was wir erlebt haben. Darum kennst du uns in- und auswendig. Ja. Du hast Erbarmen mit uns. Du bist barmherzig auch mit unseren Schwachheiten. Und wir dürfen zu dir kommen, Herr Jesus, und alles abladen. Wir dürfen auch deine Kraft in Anspruch nehmen. Der Heilige Geist ist ja in uns und er hilft uns, damit wir ein siegreiches Leben führen, Herr. Und wir wollen dir dafür danken, dass wir mit diesem Bewusstsein zum Abendmahl treten dürfen, dass du allgegenwärtig bist, dass du siehst. Du siehst mich und du bist barmherzig mit uns. Und du sagst, wir können zu dir kommen. Das wollen wir auch tun, Herr Jesus. Wir wollen dir alleine die Ehre geben und wollen dir danken, dass wir wieder einfach auch heute Morgen einen Neuanfang machen können, wenn es sein muss. Und sagen, ja, ich will mit dir wieder neu gehen, ja, mit neuem Mut und neuer Überzeugung, ja. Wir wollen dir einfach danken von ganzem Herzen. Amen.